nach menschlichen Maßstäben. Nun kommt diese schöne Szene, dass ein Sohn nach dem anderen vorbeimarschiert. Das beginnt bei dem Ältesten. Und Samuel, als er diesen Ältesten sieht, diesen Eliab, da denkt er, der ist's fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Verworfen heißt natürlich jetzt nicht verdammt, sondern er ist nicht König. Ich habe ihn nicht erwählt, der ist's nicht. Ich habe ihn nicht gewählt. Man könnte das auch positiv formulieren. Und so geht's ganz runter. Und dann sind die anwesenden Knaben aus. Und dann fragt der Samuel, sind das der Knaben alle? Bevor wir zum Jüngsten kommen, den ich im Laufe dieses Vormittags schon als Davidle bezeichnet habe, noch kurz zu diesem Text, der ja in diesem Jahr die Jahreslosung ist. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wir Menschen sehen zunächst in der Tat und zum Glück nur das Äußere. Nach dem Sündenfall sind wir voreinander geschützt dadurch, dass wir nicht in unser Inneres sehen. Und das ist gut so. Für eine Welt nach dem Sündenfall ist es gut so. Wir würden uns noch viel mehr gegenseitig fertig machen, ausnützen, mobben und so weiter und so fort. Beziehungsweise, wenn wir wirklich ohne Schutz in das Herz aller sehen würden, würden wir alle verzweifelt über der Bosheit, die uns da begegnet. Gott schützt uns durch Nicht-Sehen und Nicht-Wissen. Das bedeutet aber auch, nun positiv gedeutet, dass wir häufig unser Urteil sehr schnell aufgrund von Äußerlichkeiten vollziehen. Der Älteste, der Größte, der Stärkste, der ist's. Wir urteilen sehr schnell nach äußeren Gesichtspunkten. Das geht zunächst gar nicht anders. Und deshalb ist es gut, wenn wir gelegentlich in unserem Urteilen es uns entweder ganz verbieten oder eine Pause einlegen. Hier kommt die Pause durch Gott. Halt, der ist nicht, denn ich sehe auch das Herz. Es ist interessant, dass auch Propheten sehr häufig nach dem ersten Eindruck einer Sache zustimmten. David fragte Nathan, soll ich einen Tempel bauen? Und Nathan sagt, ja, das ist gut. Und dann redet Gott mit ihm und sagt, nein. Und dann muss er noch einmal zu David und ihm sagen, nein, so und so ist der Wille Gottes. Merken wir, selbst Propheten sind nicht frei davon. Und auch die Propheten brauchen einen Verzögerer, brauchen Zeit, um zu erkennen. Und deshalb ist es oft gut, wenn wir uns das erste Urteil nach dem ersten Eindruck ganz schnell verbieten. Und sagen, ich möchte hier kein Urteil fällen aufgrund von dem, was ich bis jetzt gesehen habe und weiß. Gott sieht das Herz an. Was sieht er im Herzen Davids? Gott erkennt, weil er den Menschen in der Tiefe sieht, sein ganzes Wesen, seine Gaben und seine Schwächen. Gott sah auch die Schwächen Davids. Aber ich vermute, dass Gott auch gesehen hat, dass dieser David wohl sündigen wird und ihm doch treu bleibt. Gott sieht, was aus einem Menschen werden kann. Gott sieht bei Menschen die Vergangenheit und die Zukunft. Menschlich gesagt könnten wir sagen, Gott sieht, was noch drin steckt, was ich da noch tun kann. Weil wir beides zunächst nicht sehen, deshalb Vorsicht mit dem Urteilen. Wir kennen von den Menschen so wenig und wir wären häufig viel barmherziger, wenn wir die Vergangenheit eines Menschen kennen würden. Was wissen wir denn von einem Menschen, von seinem Elternhaus, von seiner Kindheit, von seiner Jugend? Was kennen wir von einem Menschen, von seinen Enttäuschungen in allen Bereichen? Was kennen wir von einem Menschen, von seinen Sehnsüchten, von seinen unerfüllten Sehnsüchten? Und wenn wir das alles sehen würden, wären wir oft in unserem Urteil ganz anders. Wie gut kennen wir denn einen Menschen, dass wir sehen würden, was sich noch aus ihm entwickelt? Welche Potenziale in ihm stecken und so weiter und so fort. Das sieht Gott. Und dann erwählt Gott hier den Jüngsten. Ich denke, das ist ein ganz bewusstes Zeichen, erneut. Gott arbeitet oft mit dem Kleinen. Israel als ein kleines Volk, David als der Jüngste. Der Weg Jesu führt in die Niedrigkeit. Und von der Gemeinde heißt es oft, dass sie nicht viel Edle und Reiche und Hochstehende. Die sind nicht ausgeschlossen. Aber die erste Gemeinde, die Urgemeinde, war keine sehr attraktive Gemeinde, wenn wir das zugrunde legen, was im Neuen Testament sieht. Gott erwählt den Jüngsten. Die Erwählung Gottes ist häufig unverständlich. So geht Gott seinen Weg. Und Gott erwählt den Jüngsten und dieser Jüngste hat noch Zeit, sich zu entwickeln. Und Gott lässt ihm diese Zeit. Keine leichte Zeit. So ist es oft. Er wird nicht gleich König. Er braucht viele Jahre. Und diese Zeit lässt ihm Gott und diese Zeit schenkt ihm Gott. Zeit zum Wachsen und zum Reifen. Und noch kurz ein letztes, der Neuanfang wird besiegelt. Vers 13. Da nimmt Samuel sein Salbohorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Typisch für das Alte Testament, die Salbung ist verbunden mit der Geistverleihung. Der Geist des Herrn ist wichtig, um die Führung des Volkes auszuüben. Der Geist des Herrn begab die Könige mit dem Amt des Regierens, in diesem Fall. Interessant, wenn wir vergleichen die Saul-Geschichte mit der David-Geschichte, der Geist des Herrn geriet auf beide, aber ich erinnere noch einmal, bei Saul waren die Begleitumstände andere. Bei David geschieht dasselbe hier mit unter anderen Begleitumständen. Da ist Gott souverän. wie er den Menschen seinen Geist gibt. Wir sind es, die Gott immer in bestimmte Formen drücken. Gott schenkt seinen Geist, wie, wann und wem es ihm gefällt. Da braucht er uns nicht als seine Ratgeber und auch nicht als seine Formgeber. Gott tut es nach seinem Willen. Jetzt gibt's ein Päuschen. Ich bitte die Verkleinerungsform sehr deutlich zu hören. Nur ein Päuschen. 5:15 beziehungsweise genau 17 machen wir weiter. Ich fasse den Willen Gottes in 3 Punkten zusammen. Erstens, Jesus will den Glauben. Zweitens, Jesus will den Gehorsam im Alltag. Und drittens, Jesus will das Zeugnis für ihn. Jetzt könnten wir sagen, ja, was hat denn das mit persönlicher Führung zu tun? Das haben wir alles immer schon gewusst. Und dass das Gott will, ist uns auch klar. Wenn wir von Führung und Wegweisung Gottes reden, müssen wir dort beginnen, was aus der Heiligen Schrift für unser Leben klar ist. Denn das hat elementar mit Führung zu tun. Das will Gott von uns, das hat mit Wegweisung zu tun. Wir beginnen in der Regel, wir beginnen in der Darstellung mit dem Klaren vor dem Unklaren. Und Gottes Wort ist klar. Wir beginnen mit dem Klaren und deshalb auch gelegentlich Unspektakulären. Denn das Sensationelle birgt auch Gefahren. Das zeigt schon Jesus am Ende der Bergpredigt. Da sagen einige, haben wir nicht in deinem Namen große Wunder und Taten getan? Und Jesus sagt, geht, ich kenne euch nicht. Was heißt das im Kontext der Bergpredigt? Ihr habt nicht meinen Willen für euren Alltag gehört. Wer zu seinem Bruder sagt, du Esel, der ist schon des Gerichts schuldig. Du sollst Ja oder Nein sagen. Und bei der Wahrheit bleiben und so weiter und so fort. Das habt ihr überhört und habt das Sensationelle gesucht. Deshalb kenne ich euch nicht. Ihr wolltet das große Einmaleins vor dem kleinen Einmaleins. Aber bei mir beginnt's mit dem kleinen Einmaleins. Und das ist der Gehorsam im Alltag. Und wenn du das nicht lernen willst, brauchst du beim Großen gar nicht anfangen. Denn das ist mein Wille. Und so werde ich geführt und bekomme Wegweisung. Das heißt weiter, der Glaubende ist nie ohne Gottes Wort und Willen. Nie ohne Gottes Wort und Willen. Er hat immer so viel an Gottes Wort. Der Glaubende kann nie sagen, Gott spricht nicht mit mir. So viel. Es kann sein, dass der Glaubende für konkrete Fragen, was soll ich jetzt tun, ohne eine klare Weisung ist. Das kann es geben und das muss man aushalten. Aber er ist nie ohne das grundsätzliche Wort. Zur persönlichen Führung. Die persönliche Führung kann nicht gegen das sein, was klar geoffenbart ist. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Meine persönliche Führung kann nicht gegen die 3 Grundbereiche des göttlichen Willens sein. Gegen den Glauben, gegen die Verwirklichung des Gehorsams im Alltag und gegen das Zeugnis von Jesu. Meine Führung kann dem nicht widersprechen. Und deshalb bekomme ich auch Kriterien, auch wenn mir im Einzelfall eine konkrete Weisung fehlt. Mein Leben kann dem nicht widersprechen. Ein weiteres ist wichtig. Der Wille Gottes für alle Menschen, für alle Christen. Weil uns dieser gemeinsame Wille gegeben ist, können wir auch gegenseitig miteinander sprechen und uns auch gegenseitig ermahnen. Wenn jemand meint, seine persönliche Führung sei in diese Richtung und es ist gegen ein klares Wort Gottes, dann kann ich sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, du irrst. Deine Führung kann nicht dem Wort widersprechen. Und dadurch sind wir auch auf eine Plattform gestellt, wo wir miteinander sprechen können und wo wir uns ermahnen können. Ohne das, was uns gemeinsam gegeben ist, könnte jeder sagen, ja, das ist mein Weg. Und da hast du mir nichts zu sagen. Geh du deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Ein dritter Hauptpunkt. Viele Entscheidungen und Führungen in unserem Leben geschehen ohne unser Zutun. Ganz viele wichtige Fragen in unserem Leben sind geklärt. Da brauchen wir uns gar keine Haare darüber wachsen lassen, keine grauen. Ungeheuer viel ist entschieden. Unser Geschlecht, unsere Herkunft, unsere Bildung, die Gesellschaft, in der wir leben, unsere Veranlagungen, bis hin auch körperlich zu Stärken und Schwächen, gewisse Krankheiten, die wir vielleicht mit unserer Familie teilen, wenn sie uns Gott nicht wegnimmt, das ist ganz viel schon entschieden über Wegweisung und Führung. Eben auch körperliche Stärken und Schwächen, Persönlichkeit, Charakter, Gaben. Unser Freiraum ist relativ bescheiden. Wir meinen manchmal, wir seien der große König in unserem Lebenshaus. Wir sind maximal der kleine Dorfbürgermeister. Es ist ungeheuer viel vorgegeben. Man muss sich mal klar machen, was das alles bedeutet. Die Familie, in der man geboren ist, die Eltern, der Ort, die Gemeinde. Auch für die geistliche Prägung. Da kann niemand was dafür, an welchem Ort er geboren wird, welchen Pfarrer er im Konfirmandenunterricht hat, dass er gerade auf diesen Jugendgruppenleiter stieß oder diese Leiterin. Unzählige Dinge. Das sollte man auch einmal sehen. Natürlich können wir uns in gewissen Grenzen auch verändern, wenn ich sprach von Bildung, Persönlichkeit, Charakter. Wir sind ja nicht ganz festgelegt. Aber wir sind ein ganzes Stück weit festgelegt. Und jetzt möchte ich für diesen Punkt eine ganz wichtige Sache ansprechen, die mir sehr wichtig ist, die mir in den vergangenen, möchte jetzt keine konkrete Zeit sagen, weiß ich nicht so ganz genau, aber in den vergangenen Jahren immer wichtiger wurde. Ich denke, zu diesem Thema gehört auch das Thema der Selbstannahme, Selbsterkenntnis und Selbstannahme. Die Tatsache, dass über viele Dinge unseres Lebens ohne unser Zutun entschieden wird und wir zu einem großen Teil unseres Lebens festgelegt sind, macht es nötig, dass wir uns selber annehmen. Man kann ja mit diesen ganzen Dingen auch hadern. Warum waren meine Eltern nicht anders? Warum war die Gemeinde nicht anders? Warum habe ich nicht eine bessere Bildung bekommen? Und. Ein ganz großes Thema: Selbstannahme. Selbstannahme fußt auf der Selbsterkenntnis. Es ist seelsorgerlich wichtig, dass sich der Mensch mit seiner Biografie versöhnt, mit seiner Vergangenheit versöhnt, mit sich selber Frieden schließt und mit dem, was in seinem Leben war. Das heißt nicht, dass er zu allem sagt, das war gut. Aber dass ich mich selber annehme und bejahe mit allem, was ist und was war, mit den Gaben, mit den Schwächen, mit dem, was nicht gut war, die Enttäuschungen, die gestörten Beziehungen. Wir können davon nicht weglaufen. Und sehr viel in Blick auf Fähigkeit für die Zukunft hängt an der Bewältigung der Vergangenheit. Wer mit seiner Vergangenheit keinen Frieden geschlossen hat, geht nicht aufrecht in die Zukunft, sondern stolpert in sie hinein. Ich möchte einen gewagten Satz sagen, aber ich bin zutiefst von seiner Richtigkeit überzeugt. Es ist unsere Aufgabe, dass wir Christen sind mit einem christlichen Ich und Selbstbewusstsein. Nicht stolz, sondern mit einem christlichen Ich und Selbstbewusstsein. Ich sage Ja zu mir und weiß um alle Schwächen und Fehler. Aber wer seine Vergangenheit nicht bejaht hat, kann nicht sinnvoll in die Zukunft aufbrechen. Wir Christen sollten wissen von der Würde des Menschen als Gottes Geschöpf. Wir Christen sollten wissen von der Würde des Menschen als von Gott Geliebte. Und deshalb kann sich der Christ selber annehmen. Selbsterkenntnis und Selbstannahme halte ich für elementar wichtig. Entscheidungen über uns ohne unser Zutun, es ist nicht nur die Vergangenheit, es ist auch die Gegenwart und die Zukunft. Menschen entscheiden über unser Leben mit. Wenn der Vorstand des Albrecht-Bengel-Hauses vor 3 Jahren meine Anstellung beim Bengel-Haus nicht verlängert hätte, dann säße ich heute irgendwo als Pfarrer vermutlich im Schwarzwald. Das wäre zurzeit sehr schön, weil es da noch Schnee hat. Aber dann wäre ich nicht mehr im Bengel-Haus, dann wäre ich heute nicht in Eidlingen und andere hätten das entschieden. Wir sollen uns abgewöhnen, dass wir als Christen auftreten wie Betonköpfe. Meine Entscheidung ist die einzig richtige und mit der gehe ich durch die Mauer. Andere entscheiden mit. Zur Führung Gottes gehört sogar ein gewisses Demokratieverständnis. Andere Christen entscheiden mit. Und solche Entscheidungen habe ich auch zu akzeptieren. Vielleicht halte ich sie für falsch. Das kann sich dann im Licht der Ewigkeit klären, aber ich kann nichts dagegen machen. Der 4. Punkt, das dürfte der umstrittenste sein. Freiheit zur persönlichen Entscheidung. Hat der Mensch und hat der Christ einen Freiraum zur persönlichen Entscheidung oder ist er, so das Bild, das man dann entwerfen müsste, in allen Einzeldingen genau festgelegt? Freiheit in bestimmten Grenzen oder strengste Bestimmung, Vorherbestimmung? Ist der Mensch in seinem Leben determiniert? Oder jetzt geistlich, liegt im Himmel ein Plan für mich bereit, der in allen Details schon alle Einzelheiten vorgibt? Wenn letzteres der Fall wäre, müsste sich unser Leben einzig darauf konzentrieren, diesen Plan immer wieder zu erkennen und dann zu tun. Es gibt gelegentlich ein solches Denken unter uns Christen. Wenn dies richtig wäre, dann bräuchten wir in der Tat ständig Zeichen, die Bereitschaft zur eigenverantworteten Entscheidung würde darüber zurücktreten oder ganz verkümmern. Ich sage Ihnen meine Meinung und darüber könnten wir dann kräftig streiten. Ich persönlich verstehe Führung als ein unentwirrbares Ineinander von göttlicher Bestimmung und menschlicher Entscheidung. Wobei der Anteil der menschlichen Entscheidungsmöglichkeit individuell verschieden ist. Ich wiederhole nochmal diesen komplizierten Satz. Ich verstehe Führung oder definiere Führung als ein unentwirrbares Ineinander von göttlicher Bestimmung, ich könnte auch sagen Vorherbestimmung, und menschlicher Entscheidung, wobei der Raum der menschlichen Entscheidung individuell verschieden ist. Für ein deterministisches Verständnis, das also mein Leben in allen Einzelheiten und Details in einem himmlischen Plan vorausliegt, spricht, dass man in einem solchen Modell, wer das vertritt, ganz gottgehorsam sein möchte. Gegen ein zu enges Modell von diesem Verständnis meine ich, dass die menschliche Verantwortung im Grunde auf Null reduziert wird. Die menschliche Verantwortung liegt nur darin, diesen Plan zu erkennen und umzusetzen. Der gestalterische Spielraum des Menschen wird auf Null beschränkt. Ein großes Problem eines deterministischen Verständnisses ist, dass im Grunde die ständige Suche nach Zeichen zwanghaft wird. Ich brauche für die kleinste Entscheidung ein Zeichen, ein klares Zeichen Gottes. Und wenn das ausbleibt, dann bleibt die pure Verzweiflung. Vielleicht hatten Sie schon mit solchen Menschen zu tun. Das ist ganz eng. Da wird die Bibel gepresst. Nicht jeden Morgen. Was sagt mir Gott für heute? Was ist Zeichen? Was muss ich heute tun? Entschuldigung, wenn ich das etwas auch so darstelle, weil ich denke, ich bin davon überzeugt, das ist das falsche Verständnis. Gott gibt uns in gewissen Grenzen, die individuell verschieden sind, eine Entscheidungsfreiheit. Ich sehe dieses begründet in der grundsätzlichen biblischen Anthropologie, also Lehre vom Menschen. Gott hat den Menschen ausgestattet mit Vernunft. Und das ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und das Ziel dieser Gabe ist, dass wir in Verantwortung vor Gott Entscheidungen treffen. Wir sind befähigt und begabt, Sachverhalte zu analysieren, Vorteile und Nachteile abzuwägen, zu sagen, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, das machen wir nächstes Mal besser. Abzuwägen, auszuwerten und dann Entscheidungen zu treffen. Der Mensch ist geschaffen mit der Freiheit zur Entscheidung. Ja, es ist sogar seine Aufgabe. Menschen in der Seelsorge, die ängstlich sind, das tun, was vor ihren Händen liegt. Menschen in der Seelsorge, die Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Möchte ich stärken, Entscheidungen zu fällen und mutig in die Zukunft zu gehen? Und nicht ängstlich, ist das auch recht, ist das auch recht, ist das auch recht? Ich habe den individuellen Unterschied erwähnt und das halte ich jetzt für sehr wichtig. Der Bereich der Freiheit wird uns unterschiedlich zugemessen. Der eine wird von Gott eindeutig berufen zu einem bestimmten Beruf. Es muss ja nicht nur ein geistlicher Beruf sein. Der andere steht vor seiner Berufsentscheidung und Gott sagt ihm nichts. Gott sagt ihm nichts. Gott lässt ihm die Freiheit, zwischen verschiedenen Berufen zu wählen. Das kann es geben. An dieser Stelle ist unsere Führung individuell verschieden. Und deshalb kann es auch sein, dass wir am einen oder anderen Punkt wirklich in unserem Leben ohne klare Weisung sind. Ich darf es in diesem Kreis sagen, auch wenn er sehr groß ist, aber ich spreche mit meiner Frau öfter drüber und wir sind uns eigentlich klar, wir hatten damals kein so eindeutiges Zeichen und sind jetzt 20 Jahre glücklich verheiratet. Mut auch zu einer Entscheidung. In einem fünften Hauptteil noch etwas sagen. Hilfen auf dem Weg mit Gott. Das ist jetzt ein ganzes Bündel, das ich nur andeuten kann. Das Wort Gottes ist das Erste. Der allgemeine Wille Gottes an uns alle. Aber es kann auch passieren, dass mir aus Gottes Wort ein Wort für eine bestimmte Situation begegnet, aufleuchtet und klar wird, hier erlebe ich Gottes konkrete Weisung. Gleichzeitig ist es mir auch schon so passiert, dass ich ein Wort so verstanden habe und dann hat sich herausgestellt, es war doch nicht ganz so gemeint. Es ist immer gut, wenn wir bei solchen persönlichen Worten zur individuellen Führung uns auch eine Prüfzeit genehmigen. Ich sage es an einem Beispiel, sehen Sie, das Wort aus der Losung lesen jeden Tag Millionen. Und ein solches Wort kann ich auch mal aufnehmen als ein direktes Wort Gottes an mich und dann erweist sich's im Weiteren, nein, so war es nicht gemeint. Die Prüfzeit, wir dürfen prüfen, war so gemeint, das haben die Propheten auch gebraucht. Wir sollten auch lernen beim Bibellesen, es ist nicht jeder Tag, an jedem Tag, dass uns ein solches persönliches Wort zuteil wird, das mich jetzt direkt in meinem Leben anspricht auf eine bestimmte Führung hin. Ich sage es immer mit dem Propheten Elia. Da sagte Gott direkt zu ihm, geh zum Bach Krit. Und dann war ein halbes Jahr Pause. Hat Gott nicht mehr direkt zu ihm gesprochen. Ich übertrage es dann immer und sage, er hat jeden Tag seine Losungsbüchle gelesen und stille Zeit gemacht. Ja, klar. Aber dieses, das ist. Nach einem halben Jahr sprach Gott zu Elia, geh nach Zarpat, wirst du eine Witwe begegnen. Dann war wieder Funkstille. Und trotzdem hat Elia weiterhin stille Zeit gemacht. Und wieder nach einer geraumen Zeit auf begegne Ahab. Nicht dieses besondere Reden Gottes, das in unser Leben eingeht, wo wir merken, jetzt bin ich gemeint. Das geschieht, wann und wo es Gott will. Das hindert uns aber nicht daran, dass wir regelmäßig Gott hören in seinem Wort. Ich sagte kürzlich in einer Runde von Studenten, wisst ihr, mein Leben ist relativ langweilig gegenüber eurem. Ich habe mein Examen, ich habe meinen Beruf, ich bin verheiratet, meine Kinder, bei mir geht's halt so dahin. Aber bei euch ist noch spannend. Nicht? Examen ist ungeheuer spannend und Beruf ist ganz spannend. Bei mir ist langweilig. Und ich bin überzeugt, auch in unserem Leben, nicht wenn wir auf einer Wegstrecke sind, auf die Gott uns gestellt hat und die für eine Zeit einfach so ist, da redet Gott anders zu uns, wie wenn wir in Entscheidungssituationen sind. Ist doch klar. Und da brauchen wir nicht auf das Besondere warten, wenn es Gott nicht geben will. Er hat uns da hingestellt und jetzt tu, was dir vor die Hände kommt und ich bin bei dir. Das Wort Gottes, zweitens das Gebet. Es ist gar keine Frage, wir legen unser Leben in Gottes Hand und sind überzeugt, wir erfahren Gottes Führung häufig unbewusst. Führung ist ein unentwirrbares Ineinander von Bestimmung und Entscheidung. Wir können nicht sagen, wie weit unsere Entscheidungen direkt dann von Gott geprägt sind und geleitet. Wir können nicht sagen, was Gott alles an Verhinderungen schafft in unserem Leben. Das ist für uns vieles im Dunkeln. Aber wir sind überzeugt, weil wir Gott um seine Führung bitten, er führt uns. Das Führen, das Gebet entbindet uns aber nicht vom Denken. Bete und denke. Es ist gut christlich, dass wir auch Sitzungen haben. Sehen Sie, wenn wir ein strenges deterministisches Modell hätten, bräuchten wir keine Sitzungen, keine Besprechungen. Nein, wir haben beides. Bete und denke. Aber bevor wir denken, beten wir. Und bevor wir uns besprechen, beten wir. Und da zeigt sich dieses Ineinander. Hilfen auf dem Weg mit Gott, der Rat von Mitchristen. Es wurde heute Morgen hoffentlich deutlich, das ist ein prophetisches Element. Ein anderer kann meinen Weg manchmal besser einschätzen als ich selber. Vor allem in Zeiten, wo es mir nicht gut geht. In Zeiten, wo ich nicht mehr durchblicke. Der Rat von Mitchristen ist nicht als ein Diktat zu verstehen. Jeder ist dann letztlich selbst verantwortlich. Paulus hat, als ihm gesagt wurde, wenn du nach Jerusalem kommst, dann wirst du ins Leiden gehen, er ging trotzdem dorthin. Ich habe eine letzte Verantwortung für das, was ich tue. Wenn wir Mitchristen fragen, sollen wir aufpassen, dass wir nicht solche fragen, die uns nur bestätigen. Wir sollten schon kritische Begleiter haben. Auch keine hyperkritischen, aber durchaus Menschen, die uns auch kritisieren können. Ich habe gelegentlich den Eindruck bekommen, dass nicht direkt Betroffene einem sagen, besser sagen können, geh diesen Weg. Ich denke, es gibt sogar gelegentlich die Gewissheit des Seelsorgers zu wissen, das ist der Wille Gottes für den anderen. So wie Samuel wusste, allerdings durch eine direkte Offenbarung, den Saul muss ich salben und den David muss ich salben. So bin ich überzeugt, dass es gelegentlich Gewissheit in der Seelsorge gibt, weil das ein Geschenk Gottes ist. Das ist der Weg für den anderen. Diesen Weg geh, den rate ich dir. Rat von Mitchristen bis hin zur Berufung zu besonderen Diensten und Ämtern. Viertens, Hilfen auf dem Weg, die Hinweise auf dem Weg. Wir wollen häufig Klarheit am Anfang. Es ist meine Erfahrung, dass Gott oft die Klarheit erst auf dem Weg gibt. Er möchte, dass wir uns in Verantwortung entscheiden und gehen. Und dann gibt es Bestätigungen oder Hindernisse. Dann kommen grüne Ampeln oder rote Ampeln. Und wenn die rote Ampeln kommen, dann kann man einen Weg auch abbrechen bei einer Entscheidung, wo das ohne Folgen geschieht, ist das gar kein Problem. Da nehme ich eine Sache zurück und ich habe erkannt, Gott hat mich auch darin geführt, indem er mir einen Weg verbaut hat. Zu den besonderen Zeichen habe ich schon genügend gesagt in diesem Zusammenhang. Ein eindeutiges Reden Gottes durch ganz besondere Zeichen ist grundsätzlich möglich, aber es ist kein Muss. Wir dürfen hier einzelne biblische Beispiele nicht verallgemeinern. Mir ist wichtig, diese Möglichkeit nicht auszuschließen, aber sie auch nicht zu fordern. Wir dürfen Zeichen erbitten, aber wir können sie nicht erzwingen. Wenn wir kein eindeutiges Zeichen von Gott haben, dann gehen wir unter Gebet, Beratung, eigener Entscheidung unter Abwägung aller Gesichtspunkte, die uns zur Verfügung stehen, treffen wir Entscheidungen und gehen dann diesen Weg. Und wenn es keine großen Hindernisse gibt, dann wird Gott diesen Weg bestätigen. Unser Leben ist geführt, wie gesagt, in diesem nicht einfachen Ineinander. Wir wissen um Gottes Bestimmung, um Gottes Willen, aber wir wissen auch, dass Gott uns ruft zur Entscheidung in Verantwortung vor ihm, in der Orientierung an seinem Wort. Und da möchte ich Mut machen, dann auch Entscheidungen zu fällen und Wege zu gehen. Ich meine, wir müssten Menschen, die zwanghaft unsicher sind, zweifeln, fragen, wirklich befähigen, vorwärts zu gehen und nicht lähmend stehen zu bleiben, Dinge anzupacken, Lebensabschnitte zu Ende gehen. Wenn ich in der Ausbildung bin, dann ist der nächste Schritt die Prüfung. Und nach der Prüfung kommt der Beruf und dann kommt das Nächste. Die Dinge anpacken und angehen. Christen ermutigen zu einem freudigen Vorwärtsgehen. Tue, was dir vor die Hand kommt. Christen auch befähigen, Entscheidungen zu treffen. Das ist mir ganz arg wichtig. Unter Gebet, unter Flehen, unter dem Hören auf Gottes Wort, unter der Wahrnehmung und der Annahme unserer menschlichen Begabung, Christen befähigen, Entscheidungen zu treffen. Weg von der Lähmung, auf den Weg. So viel auch zu diesem Thema in aller Kürze. Sie haben ein wenig gemerkt, wo mein Herzblut schlägt. Ich hoffe, dass das auch immer deutlich wird. Dieses Herzblut ist nicht nur durch den Schreibtisch bedingt, sondern hat viele menschliche Begegnungen als Hintergrund. Und das ist vielleicht auch daran deutlich geworden. Jetzt gibt's nicht nur ein Päuschen, auch nicht nur eine Pause, jetzt gibt es eine echte Mittagspause. Gibt es noch Ansagen für den Nachmittag? Bitte.